folgt Brainseeker auf LinkedIn für spannende Vakanzen oder auf Instagram und Facebook. Und nun viel Spaß beim Hören der Folge.
Heutiger Gast ist Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung vom Brandenburg-Berlin Airport. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Frau von Massenbach, Sie haben Jura studiert und sind dann international in vielen, vielen Ländern gewesen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch kurz drüber sprechen. Sie waren in Südamerika in leitenden Funktionen. Sie waren lange Zeit beim Fraport. Wie wird man denn als Juristin Chefin von verschiedenen Flughäfen?
Also das erstmal gilt natürlich, wir Juristen, wir können alles. Aber abgesehen davon, was ich etwas mit Schmunzeln sage, ich weiß nicht, das ist, ob das so rüberkommt. Aber abgesehen davon habe ich natürlich jetzt mal formal gesehen, habe ich nach meinem zweiten Staatsexamen, habe ich bei der Fraport ein Management-Trainee-Programm begonnen. Und das führte mich auch sofort sozusagen in die internationale Welt der Fraport. Und von dort kommt man dann eben durch die unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben, die es im internationalen Geschäft gibt, kommt man sehr, sehr schnell in generalistische Themenfelder rein, wo es eben um die Führung von Unternehmen geht und wo es um Weiterentwicklung von Standorten geht, um Finanzierung derselben. Und da kommt man eben in sehr viele Berührungspunkte und von daher hatte das dann sozusagen eine gewisse Logik. Brauchte ich dafür Jura? Das hätte genauso gut natürlich mit einem Studium, was weiß ich, Betriebswirtschaft oder auch aus der Technik heraus sein können. Also das hätten unterschiedliche Studien sein können.
Sie sind ja dann nach diesem Trainee-Programm, das ist ja oftmals eine Karriere, ja, Position. Viele Manager, Top-Manager haben irgendwann mal ein Trainee-Programm gemacht in einem Unternehmen. Sind dann direkt für das Projektmanagement in Chile aktiv gewesen. Und auch für die, da hatten Sie schon Berührungspunkte zu den Berliner Flughäfen. Waren Sie dann logischerweise auch in Südamerika vor Ort und dann anschließend in Peru?
Ja, also das waren sozusagen unterschiedliche Etappen. Das Thema Santiago de Chile kam tatsächlich schon während meines Trainee-Programms. Das kam daher, dass ich zuvor in Santiago gearbeitet habe und von daher das Land sehr gut kenne und kannte. Und das natürlich für die Fraport damit von besonderem Interesse war, in dieses Projekt reinzugehen mit jemandem, der zwar noch ganz frisch im Flughafengeschäft war, aber eben dieses Land sehr gut kannte. Deswegen bin ich da reingekommen. Danach kamen die Berliner Flughäfen und im Anschluss an dieses Privatisierungsprojekt bin ich dann wieder nach Lateinamerika dann geschickt worden und war dann eben für viele Jahre dann auch in Peru.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man da in Südamerika oder Lateinamerika im Management von Flughäfen ist im Vergleich zu Europa? Ist das ein Flughafen wie jeder andere, der gemanagt wird, wo Flugzeuge kommen und gehen und es Duty-Free gibt und alles ähnlich von den Prozessen her ist? Oder sagen Sie, Herr Henkel, das ist ein komplett anderes Leben, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was ich da erlebt habe?
Das sind zwei Ebenen. Das eine ist das Flughafengeschäft, nicht? Das Flughafengeschäft ist ja aus guten Gründen, so wie der Luftverkehr insgesamt, ist der international standardisiert, normiert und funktioniert nach ganz ähnlichen Regeln. Das hat ja sein Gutes. Das ist ja ganz schön auch für eine Fluggesellschaft, wenn sie von A nach B fliegt, dass sie sich sozusagen jetzt nicht in einem komplett neuen Rechtsraum bewegt. Was man an einem Flughafen macht, wie die Prozesse sind, wie die Abläufe sind, wie die auch die Aufgabenteilungen sind, die sind sehr, sehr homogen in der Welt. Also alles, was ich in der Welt gesehen habe, das hatten Sie schon angesprochen, das sind sehr viele spannende Länder gewesen. Das ist sehr, sehr ähnlich, wie dann eine Flughafengesellschaft, also wie das Unternehmen aufgesetzt ist, was das Unternehmen konkret macht, wie die Menschen ticken, welche Herausforderungen es in dieser Flughafengesellschaft gibt. Das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. Aber am Ende des Tages ist so eine Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man es mal so banal sieht, ist es natürlich ähnlich. Ja, also worum geht's eigentlich? Welche Umsatzpositionen hat man? Welche Aufwandspositionen hat man? Dann hat man eine Abschreibung und eine Finanzierung. Also von daher gibt es natürlich viele Dinge, die sehr, sehr ähnlich laufen.
Und dann zog es Sie aber irgendwann zurück nach Europa und Sie haben noch ein MBA gemacht, Postgraduate General Management an der EBS. Warum?
Das war letztendlich ein Interesse, mich weiterzuentwickeln. Ich habe sehr, sehr früh viel Verantwortung bekommen. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Aber ich habe natürlich gesehen, dass diese betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, dass ich mir die zwar angelernt habe, aber dass es ganz gut ist, da nochmal so ein bisschen auch ein theoretisches Fundament drunter zu ziehen. Und das war der Beweggrund, letztendlich nochmal diesen Postgraduate zu machen.
Weil wurde oftmals auch gefragt von Mitarbeitern von mir, soll ich noch ein MBA machen? Jetzt sind Sie ja in Anführungsstrichen positiv vorbelastet und sagen, ja klar, ich habe den gemacht und habe noch mal ein paar Grundlagen geschaffen, ein paar theoretische. Aber vielleicht ein bisschen provokante Frage, hätten Sie das nicht auch ohne diesen MBA geschafft, den weiteren Werdegang?
Das glaube ich schon, aber die Frage ist ja, mache ich das nur aus einer Perspektive, ich möchte beruflich Schritt A, B, C, D, X, 29 erreichen. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen immer schon in jungen Jahren so ganz genau konkretisieren kann, ob man dann in 15 Jahren dies oder jenes macht, wie dem auch sei. Oder ob man aus der eigenen Motivation heraus sagt, für mich ist es total spannende Felder. Mir macht es Riesenspaß, mich da reinzugraben und mich damit zu befassen. Aber ich möchte es eigentlich noch mal ein bisschen, abgesehen von dieser Flughafen, ich habe es immer sozusagen für Flughäfen gelernt, dass eben insgesamt, wie das für andere Branchen dann eben auch funktioniert oder was es da bedeutet, dass ich das nochmal lerne. Es war einfach intrinsische Motivation sozusagen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, um A oder B oder eben dann irgendwann eine CEO-Position übernehmen zu können. Das war nicht der Grund damals.
Okay, verstehe. Gut, dann kamen die Philippinen, Portugal, Puerto Rico, Russland, Spanien, also ja, vielen jungen Menschen wird ja vorgeworfen, dass sie nicht mobil genug seien. Sie waren stets sehr mobil. Gibt es da aus Ihrer Perspektive ein besonderes Highlight oder ein ganz besonderes Projekt, was Sie jetzt hervorheben würden, wo Sie sagen, also in Russland, das war unglaublich, oder auf den Philippinen das Projekt, oder war das alles relativ ähnlich?
Es sind immer unterschiedliche Phasen von so Flughafenengagements. Also ich habe das ja immer, das haben Sie am Anfang schon gesagt, für die Fraport gemacht. Und das ist eine Frage, in welchem Moment kommt man in so ein Projekt rein? Peru habe ich ganz von Anfang an, von der ersten Idee der Privatisierung, sollen wir uns überhaupt beteiligen an der Ausschreibung für die Privatisierung des Flughafens von Lima, sollen wir uns daran beteiligen, mit wem beteiligen wir uns, mit welcher Beteiligungshöhe und so weiter und so fort. Und dann haben wir diese ganze Ausschreibung gemacht, dann haben wir das gewonnen, dann haben wir das Unternehmen aufgesetzt, dann haben wir sozusagen die erste Finanzierungsstufe, dann haben wir den ersten Bauvertrag und so weiter und so fort. Okay. Im Fall von den Philippinen ging es letztendlich um ein Projekt, was in massiver Schieflage war. Und von daher Highlight ganz bestimmt nicht, aber habe ich was da gelernt ohne Ende. Natürlich ist es für mich selber ein sehr, sehr interessanter und wichtiger auch Entwicklungsschritt gewesen, was ich auf den Philippinen erlebt habe. Aber eine ganz andere Phase, weil es letztendlich darum ging, dass damals die Fraport enteignet wurde. In Russland wiederum ging es darum, dass dass das Konsortium, an dem die Fraport beteiligt war, dass sie den Zuschlag bekommen haben, ebenfalls wieder nach einer internationalen Ausschreibung. Und es ging darum, wie setzen wir denn jetzt dieses Unternehmen auf, diese Flughafengesellschaft. Das ist ja dann ein neues Unternehmen, was dann gegründet wird. Und wie machen wir den Übergang von einer staatlichen Konstruktion in eine private Konstruktion? Und das ist eine ganz, ganz spannende Phase letztendlich und die auch entscheidend ist, wie man dann langfristig auch erfolgreich sein kann. Also deswegen immer ganz unterschiedliche Themenfelder, sehr, sehr spannend und alles eben bereichernd auch für mich gewesen.
Nun sitzen Sie ja seit knapp 25 Jahren im Top-Management aktiv. Und eine Frage, die ich viele meiner Gäste stelle, ist, wie ist es, Chef zu sein, Chefin von mehreren tausend Mitarbeitern? Also irgendwann kann man das ja nicht mehr greifen. Irgendwann hat man, naja, Direct Reports, Schnittstellen. Wie managt man das oder wie ist das? Was ist das für ein Gefühl? Für Sie ist es Alltag seit vielen, vielen Jahren. Aber wie ist das für Sie persönlich? Erinnern Sie sich daran, auch ja, dann so viel Verantwortung zu bekommen? Verändert das einen Menschen auch? Oder sagen Sie, naja, am Ende, Heinkel, gehe ich zur Arbeit, wie jeder andere Mensch auch?
Naja, es ist natürlich eine Verantwortung, die man sehr, sehr klar spürt. Man hat eine Verantwortung für Menschen, aber man hat natürlich auch eine Verantwortung für das Unternehmen, für das Geschäft, für die Infrastruktur, für den Ablauf, für das, was dieses Unternehmen oder eben auch dieser Flughafen für diese Region eben auch bedeutet. Natürlich hat man da diese Verantwortung und sie hat auch ganz klar eine ganz wichtige Komponente, was die Menschen angeht, die an diesem Flughafen arbeiten, die bei uns in der Gesellschaft arbeiten. Und von daher ist es schon etwas, was einem bewusst ist. Und ich glaube auch, dass man, was einem jeden Tag immer wieder bewusst auch ist, das ist jetzt nicht, dass es sozusagen Routine in dem Sinne wird, aber ist es etwas, wo man sagt, okay, dann wache ich morgens auf und bin irgendwie schweißgebadet? Nein, natürlich nicht, sondern man wächst ja rein in diese Verantwortung und von daher fühle ich mich damit auch sehr wohl.
Wie viele Lücken haben Sie im Wochenkalender? Also Sie sind wahrscheinlich durchgetaktet von morgens bis abends. Schaffen sich da eigene Lücken, wo Sie auch nochmal Zeit für sich haben oder für bestimmte Themen? Oder sind Sie komplett fremdgesteuert, in Anführungsstrichen, dass eben Leute sagen, jetzt musst du hierhin, jetzt musst du dahin und jetzt ist die Sitzung und will der Ministerpräsident Sie treffen? Wie ist das? Wie darf ich mir das vorstellen? Ist da 90% der Woche schon komplett vergeben? Oder haben Sie da bewusst Lücken?
Also er hat natürlich so Schwankungen, wie so viele Dinge, wenn man im Jahresverlauf sich das betrachtet. Also im Moment ist Sommerpause im politischen Betrieb und von daher sind sozusagen, kann ich natürlich ein paar mehr Dinge in dieser Zeit mir vornehmen, die mehr Ruhe brauchen, wo ich einfach mehr sozusagen mir Gedanken machen möchte und muss. Aber ansonsten versuche ich das eigentlich immer. Ich versuche, es gelingt nicht in jeder Woche und nicht an jedem Tag, aber letztendlich auch in den Phasen, wo es eben eine große Öffentlichkeitswirksamkeit des Unternehmens wieder gibt, wo es besonders viele politische oder eben auch Branchentermine gibt. Ich versuche immer, mir etwas Zeitraum zu geben, weil ich auch ein bisschen Zeit brauche, um nachzudenken, weil ich Zeit brauche, um auch mich mit Dingen inhaltlich wirklich zu befassen, weil es mir natürlich dann auch wichtig ist, mich mit Kollegen auszutauschen und zu sagen, was ist denn unsere Sichtweise da drauf? Und ich habe ja wunderbare Experten und Expertinnen bei mir. Da möchte ich natürlich auch diese Zeit finden, um eben letztendlich für das Unternehmen das Beste daraus zu holen.
Im Management-Team, wenn ich das richtig der Homepage entnommen habe, am BER sind 3 Mitarbeiter in der Geschäftsführung. Ja. Sie haben einen 20-köpfigen Aufsichtsrat, der natürlich sehr politisch besetzt ist. Das ergibt die Gesellschafterstruktur mit den Bundesländern Brandenburg und Berlin. Aber der Bund ist ja auch da beteiligt. Wie viel Zeit geht dafür drauf, diesen Aufsichtsrat zu managen? Die haben ja alle auch dann individuelle Bedürfnisse oder vielleicht verschiedene Fragen. Sie haben ja nicht jetzt einen 100% Gesellschafter, mit dem sie sich da bilateral abstimmen, sondern eben ja 3 große verschiedene.
Genau, das eine ist sozusagen die Gesellschafterebene. Das haben Sie schon richtig dargestellt. Es sind 3 verschiedene Gesellschafter und die haben ein bisschen unterschiedliche Fragestellungen und Themen auch. Und einschließlich also der jeweils zuständigen Ministerien, aber eben natürlich auch in den Parlamenten. Das ist die eine Ebene. Das andere ist das Thema Aufsichtsrat. Das ist es ist eine sehr, sehr klare Aufgabenverteilung. Wer ist für was zuständig? Bei welchen Themenfeldern brauchen wir die Zustimmung auch eines Aufsichtsrats? Und dann kann man sich schon mal vorstellen, dass es bei bestimmten Themenfeldern einfach eine größere Vorbereitungszeit braucht und eine längere auch vertraut machen mit der Thematik braucht, weil das jetzt nicht so ganz einfache Themen zum Teil auch sind. Das ist, geht ja gerne da in die Richtung, dass wenn sie komplexer und langfristiger auf das Unternehmen wirken, dass da dann der Aufsichtsrat eben auch mit befasst wird. Und dafür nehmen wir uns dann auch die Zeit, weil es tatsächlich wichtig ist für die nächsten Schritte. Aber auch das ist etwas, wo ich fantastische Kolleginnen und Kollegen habe, die mich dabei auch unterstützen und die eben dann auch viel eben letztendlich im Dauerkontakt sind mit verschiedenen Aufsichtsräten, aber auch mit jeweiligen Referenten und den Häusern, um das eben gut vorzubereiten und ein bisschen zu strukturieren.
Aber letztendlich ist es so, dass wir schon verglichen jetzt mit einem privatisierten Flughafen, und da sind Sie ja Expertin drin, hat man da schon einen höheren Zeitaufwand im Vergleich zu anderen Flughäfen wahrscheinlich? Oder sehe ich das falsch?
Ja, das wüsste ich jetzt nicht. Also als ich Aufsichtsrätin war bei meinen Flughäfen früher, da waren wir sicherlich zum Teil auch sehr, sehr intensiv bei strategisch besonders wichtigen Fragestellungen. Also große Ausbaufragen, Finanzierungsfragen, also wirklich die Auswirkungen haben oder eine Ausschreibung für ein neues Duty-Free-Geschäft. Also das sind sicherlich Dinge gewesen, wo wir gesagt haben, da haben wir auch eigene Expertise als Fraport, eben auch aus dieser Investorenrolle, die wir da drin hatten. Und die bringen wir da auch mit ein. Und da gehen wir, und wir haben natürlich den Blick auch auf das Internationale. Wie wirkt es woanders? Wie sind da die Player? Wen könnte man da noch mit reinbringen? Also da waren wir sicherlich auch sehr, sehr intensiv mit da drin. Also von daher würde ich das jetzt nicht sagen, dass das mehr oder weniger ist. Es ist vielleicht ein bisschen anders.
Nun waren Sie ja viele, viele Jahre bei der Fraport tätig. Wie schwer ist Ihnen der Abgang da gefallen und wie läuft sowas ab? Also Sie werden ja kaum eine Stellenanzeige in der Berliner Zeitung gelesen haben, sondern sicherlich wurden Sie angesprochen. Wie schwer ist Ihnen der Weggang gefallen nach knapp mehr als 20 Jahren bei der Fraport?
Na, der Weggang ist mir schwer gefallen. Also ich war wahnsinnig gerne bei der Fraport. Ich habe natürlich eine tolle Aufgabe dort gehabt. Also die letzte Aufgabe, die ich dort hatte, hatte ich eine Verantwortung eben für 30 Flughäfen in 10 Ländern. Das ist schon sehr, sehr spannend für mich gewesen. Das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Und von daher ist es mir schwer gefallen zu gehen, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut auf die neue Aufgabe. Und das hat mich interessiert und deswegen habe ich dann diesen Schritt auch gemacht, weil ich es einfach faszinierend fand, mir eben für einen deutschen Flughafen, für den deutschen Flughafen, Hauptstadtflughafen, der natürlich eine besondere Historie auch hat, also jüngerer und längerer Natur, für diesen Flughafen dann eben tatsächlich mit den Erfahrungen, mit den Kenntnissen, die ich aus der ganzen Welt mitbringe, da eben wirksam werden zu können. Das fand ich dann eben auch eine ganz, ganz spannende neue Aufgabe.
Also wie läuft das so? Ja, bitte?
Nee, deswegen einfach, letztendlich bin ich nicht gerne gegangen, also aber ich bin gerne gekommen. Also ich weiß nicht, ob es klar ist, was ich damit meine. Also der Weggang ist mir sehr schwer gefallen, aber hier das Ankommen oder hierher zu gehen, das war für mich eben sehr, sehr reizvoll und das hat eben noch mehr gezogen. Und wie das abläuft, ja, wie läuft das ab? Das sind letztendlich sehr, sehr professionell hat es der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft durchgeführt. Das war sowohl, als ich hierher gekommen bin, war das eben mit Begleitung, Unterstützung von einem Headhunter-Unternehmen und das Gleiche dann aber auch nochmal, als es um den Wechsel ging. Ich war ja zuerst als kaufmännische Geschäftsführerin da und dann nach einem halben Jahr ging es darum, ob ich die Position eben als CEO übernehme. Und auch da war es nochmal begleitet durch einen Headhunter. Und von daher würde ich sagen, wirklich ein sehr, sehr professionelles Vorgehen. Viele Gespräche natürlich auch, aber eben sowohl eben mit dem jeweiligen Headhunter, also bei dem ersten und bei dem zweiten Schritt. Und dann aber natürlich auch viele Gespräche mit Aufsichtsratsvertretern und dann aber auch mit Gesellschaftern.
Können Sie doch ungefähr, ich nage Sie nicht auf die Zahl fest, sagen, mit wie viel Gespräche Sie diesbezüglich führen durften? Waren das eher 5 oder eher mehr als 10?
Nö, eher 5.
Okay, okay. okay, na gut, das hält sich ja dann noch im Rahmen. Weil irgendwo wollen ja dann alle auch mitreden, ne? Und sagen, die wollen wir auch noch mal kennenlernen, wir wollen auch noch mal mit ihr sprechen.
Ja, ich habe schon gesagt, es war sehr professionell, wie das gemanagt wurde.
Ja, okay. Ja, manchmal ist ja so, dass viele Köche den Brei auch verderben, wie es so schön heißt. In diesem konkreten Fall war es auf jeden Fall dann eben nicht so, aber Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß schon, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber das ist mir wirklich auch, ich habe es tatsächlich so empfunden. Und wenn man hat immer viel gelesen über was alles so an diesem Berliner Flughafen so speziell ist oder eben auch gerade im Hinblick auf Governance-Themen. Und ich habe einen sehr, sehr professionellen Umgang mit allen, also jetzt nicht nur in der Auswahl und natürlich eine sehr kluge Auswahl, die Sie ja getroffen haben, aber nicht nur dieses Thema, sondern insgesamt erlebe ich einen sehr, sehr professionellen Umgang.
Laut Internet hat der Flughafen 34 Millionen Passagiere. Wahrscheinlich ist es eine veraltete Zahl, die ich da recherchiert habe. Wo ist da das, oder ist 34 Millionen das absolute Limit sogar? Was würden Sie da sagen?
Also 34 Millionen ist eine veraltete Zahl. Also da geht es noch um die Welt von Tegel und Schönefeld. Also das ist vor meiner Zeit gewesen, das sind die 34er-Zahl, das kann ich Ihnen sagen, das war ungefähr 18,5 war ungefähr die 34er-Zahl. Ja. Also das ist sozusagen vor vielem, vor BER, vor Corona, vor Veränderung von Reiseverhalten, vor, ich würde mal sagen, inflationierten Steuerbelastungen und Ähnlichem, die Deutschland erlebt, also es ist vor vielem gewesen. Aber ja. Ist es ein Kapazitätsthema für uns? Also wenn wir dann, also wir haben jetzt, dieses Jahr erwarten wir rund 25 Millionen, um sozusagen schon mal die Spannung wegzunehmen, rund 25 Millionen Passagiere. Auch wenn wir 34 hätten, gehen wir davon aus, dass wir das hier am BER sehr gut darstellen können.
Nun hatte ich ja schon mal Mike Engenspieler zu Gast, sogar war Gast meiner ersten Folge. Sie sind jetzt quasi die zweite Flughafenchefin, die zu Gast ist im Aerospace Manager Podcast. Wie verdient ein Flughafen Geld? Also Sie vermieten natürlich Flächen an die Airlines, aber was ist so die größte Cash Cow? Wo gibt's den höchsten Ertrag? Wo gibt's das größte Potenzial aus Ihrer wirtschaftlichen Perspektive?
Naja, da sind natürlich jetzt ein paar Fragen, die sich übereinander legen. Das ist das eine, wie sieht der Umsatz aus? Das ist natürlich ein Großteil des Umsatzes, machen wir mit dem, was wir Aviation nennen. Das heißt mit Start- und Landeentgelten, Passagierentgelten, Parkierungsentgelten, also alles rund um den Flieger und damit letztendlich das, was wir einer Fluggesellschaft in Rechnung stellen. Das ist der größte Anteil von dem, was auf der Umsatzseite darstellt. Ist es das, womit wir den meisten Ertrag machen, also im Hinblick auf Gewinn? Nein, weil dann natürlich eine riesen Infrastruktur und wahnsinnig viel Leistung dahinter steht oder dagegen steht. Trotzdem möchten wir natürlich gerne weiterhin viele Fluggesellschaften überzeugen. Und das ist jetzt nicht so sehr eine Frage, ob man damit in dem Sinne sofort auch Gewinn macht. Aber das ist das, was auf der Umsatzseite dasteht. Und dann das andere Thema, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Sie haben schon angesprochen, das Thema Vermietung. Das ist sind das letztendlich Flächen, aber es sind natürlich Hangars, es sind Büros, alles Mögliche an Gebäude, aber auch an Infrastruktur, was wir vermieten. Und das, was dann eben ganz wichtig darüber hinaus ist, ist das, wo wir eigentlich so unternehmerisch mit partizipieren. Das ist das, was wir Non-Aviation im engeren Sinne nennen. Das ist Carparking, also das ist Parken von Autos, aber auch Werbung und Duty-Free hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ganz, ganz zentrales Thema und alles, was Gastronomie angeht. Diese Aspekte sind eben für uns ganz wichtig auf der Umsatz-, aber auch Ertragsseite.
Wenn Sie jetzt auf die großen beiden Flugzeughersteller Airbus und Boeing blicken, das sind ja auch oftmals so meine Gäste oder Lieferanten, mit denen habe ich oftmals zu tun. Wie blicken Sie auf dieses Duopol, wo wir wissen, das gibt da links und rechts und in China und woanders auch noch andere Firmen, die Flugzeuge herstellen? Wie blicken Sie auf dieses Duopol und jetzt speziell auch auf die kriselnde Firma Boeing? Nun wollen wir da nicht ins Detail einsteigen, welche technischen Probleme es hier und da gab, aber indirekt hat das ja auch massiv Auswirkungen auf unsere Branche, die wir alle so lieben, auf die Luftfahrtbranche. Ich sehe das immer gar nicht so doll getrennt zwischen Airlines und Flughäfen und Flugzeugherstellern und Zulieferern, sondern irgendwo sind wir ja eine Branche, auch wenn wir in verschiedenen Verbänden teilweise organisiert sind, weil die Geschäftsmodelle sehr unterschiedlich sind. Aber wie blicken Sie auf die Boeing-Krise in der Produktion aktuell? Oder sagen Sie, ja, not my piece of cake?
Also erstmal teile ich das komplett, dass wir eine große Branche sind und wir haben unterschiedliche Rollen und Verantwortung in diesem großen, in dieser großen und wie ich eben auch finde, sehr, sehr wichtigen Branche und für die ich sehr viel Begeisterung empfinde. Und von daher interessiere ich mich jetzt einfach natürlich, was passiert da eigentlich? Also jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, sondern was passiert insgesamt bei den Flugzeugherstellern, weil sie so wichtig sind für uns? Also welche Modelle kommen auf den Markt? Wie sind die Bestellungen? Damit auch natürlich, was glauben die Hersteller, was letztendlich, wie sich der Luftverkehr entwickelt? In welchen Märkten wird er sich wie entwickeln? Für welche Fluggesellschaften sind welche Modelle besonders relevant? Dadurch lässt sich nämlich ein bisschen was von der Flottenpolitik ablesen, auch was ihre Strategie angeht. Und das ist natürlich unglaublich faszinierend und spannendes Thema. Und von daher verfolge ich das sehr, sehr interessiert und begeistert. Ist es gut, dass man ein Duopol hat? Na gut, das ist so eine philosophische Frage. Das ist natürlich manchmal schon so, dass man sagt, das ist doch eigentlich, wäre es sicherlich ganz gut. Und das wäre aber wahrscheinlich dann mehr die Perspektive einer Airline zu sagen, was für sie dann einfacher wäre, um letztendlich ihre Kapazitäten so gedeckt zu bekommen, wie sie sie brauchen. Es ist uns, glaube ich, bewusst allen, dass es eine komplexe Fragestellung ist. Das ist jetzt nicht etwas, was man mal schnell hochzieht. Also wir zwei sprechen darüber und dann entwickeln wir die gute Idee, irgendwie noch einen dritten aufzuziehen. Und das ist alles ganz einfach. Ich glaube, uns ist bewusst, also mit vollem Respekt, was auch dahinter steht, um tatsächlich so ein Player zu werden und was es dann eben auch für Anforderungen mit sich bringt. Die aktuelle Situation macht uns natürlich Sorgen, aber ich glaube, macht uns allen Sorgen und macht sie vor allem sicherlich Boeing auch sehr große Sorgen, weil die Schieflage, in der sie sind und die Beobachtung, unter der sie stehen, ist natürlich für sie im Hinblick auf die weitere Geschäftsentwicklung nicht einfach. Sie haben sehr, sehr gute Modelle in der Pipeline. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn sie die auch bald ausliefern können.
Da drücken wir alle die Daumen. Auch wenn ich hier in Europa sitze oder auch natürlich als Hamburger dann eine gewisse emotionale Bindung habe zu einem deutschen oder zu einem europäischen Unternehmen Airbus. Aber ich kenne wirklich niemanden bei Airbus, der sich über die Probleme bei Boeing freut. Weil insgesamt... Ja. Ist der Vertrauensverlust in das Produkt Flugzeug dann eben zu groß und es hat einen riesigen Rattenschwanz auch für Airbus dann zur Folge, sei es beim Thema Zertifizierung, bei den Audits, also zu Recht wird da nochmal dreifach hingeschaut und und wir als Passagiere, also ich als Passagier möchte ja auch dann, so wie alle anderen, sicher fliegen und dann dreht man sich so ein bisschen im Kreis und manchmal fragt man sich auch, Mensch, wann kriegt man denn endlich mal diese Probleme in den Griff? Ich lese da unglaublich viel drüber, aber das würde jetzt wirklich auch den Rahmen sprengen, weil ich da abschließend auch mir gar keine Meinung erlauben kann zu dem Thema Boeing. Lassen Sie uns gerne mal dann vielleicht auch in dem Kontext, wo ich gerade die Gelegenheit habe, mal mit einer international aktiven und global vernetzten Managerin zu sprechen. Lass uns über den A380 sprechen. Also, wenn ich mit jemandem von Airbus in der Vergangenheit geredet habe, haben die mir gesagt, der A380, super Flugzeug, Tränen in den Augen, waren hellauf begeistert von der Technik und ohne den A380 hätte es nicht so einen tollen A350 gegeben und wir haben technologisch so viel gelernt. Kommerziell war das Ding ein Flop, um mal ganz klar, also betriebswirtschaftlich hier zu sprechen. was ich gelernt habe, ist, dass Flughäfen logischerweise massiv investiert haben in den Umbau der Finger beispielsweise, der Infrastruktur, damit der A380 auch eben ja, parken kann und die Leute da vernünftig aussteigen können. Können Sie mir sagen, wenn so ein Flughafen eben mitbekommt, dass ein Airbus so eine Entscheidung trifft in der Produktpolitik und sagt, wir stellen den A380 ein, was für Auswirkungen hat das? Also schlägt man denn die Hände über den Kopf zusammen und sagt, jetzt haben wir doch gerade hier 20 Millionen in die Infrastruktur unseres Flughafens investiert. Oh Gott, was machen wir jetzt mit dem ganzen Kram? Weil es ist ja wenig standardisiert, richtig?
Naja, es ist halt sozusagen das Doppeldecker-Einsteigen, ne? Das sag ich jetzt mal so ein bisschen trivial. Also wir haben ja sozusagen, wenn man die Brückenbauwerke sich anschaut, hat man sozusagen dann eben zwei Möglichkeiten, um in das in den Flieger reinzugehen. Ist es dadurch sozusagen hinfällig? Nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist natürlich eine Investition, auf jeden Fall. Die Flughäfen, die sich vorbereitet haben auf den A380, die waren ja klar definiert. Das ist ja nicht sozusagen eine Individualentscheidung gewesen. Ich habe mal Lust, so A380 ready zu werden, sondern das war schon sehr klar von Airbus auch identifiziert. Also ihr seid sozusagen Kandidat dafür. Bitte bereitet euch vor. Also ich habe das schon auch sehr sehr verfolgt, als es bei der Fraport für Frankfurt natürlich ein großes Thema war. Und deswegen natürlich, es geht darum, dass man investiert, dass man Prozesse verändert und dass man dann eben das sozusagen damit das Terminal dafür vorbereitet. Es ist dann, ich glaube, das eine ist, okay, jetzt ist die Investition hinfällig. Ja, ist sie eigentlich ja doch nicht, weil der A380 fliegt ja wieder. Fliegt nicht überall. Wir sind, der BER hat auch ein A380-Gate. Braucht man nicht so oft, das gebe ich zu. Aber es ist, also ich glaube, es gibt im Luftverkehr oder bei den Flughäfen gibt es immer mal wieder Investitionen, die tätigt man, weil sie in dem Moment richtig sind und sinnvoll auch sind und notwendig sind. Kann ich das sozusagen immer genau prognostizieren, ob man die auch in 20 Jahren noch braucht? Nein, dazu verändert sich zu viel. Ja, es gibt so viele Dinge, auf die wir dann flexibel reagieren müssen, sei es marktgetrieben, sei es regulativ oder auch technologisch. Und dann muss man, glaube ich, einfach irgendwie sagen, gut, shit happens, so whatever. Aber ja, ich meine, das gehört mit zum Geschäft dazu, dass man dann eine smarte Antwort darauf findet.
No risk, no fun. Das gehört auch dazu. Ne? Aber letztendlich ist es, glaube ich, vielen Menschen in der Branche gar nicht oder Zuhörern so bewusst, was das eben auch da für eine Kettenreaktion auslöst, wenn neue Flugzeuge in den Markt gelauncht werden oder wenn die Programme eben eingestellt werden und was das für einen zeitlichen Planungshorizont man da benötigt. Können Sie mir da einen Ausblick geben? Also ich habe mal gelernt, ein neues Flugzeug zu entwickeln dauert 7 bis 10 Jahre, so ganz, ganz grob. Wenn dann eben Airbus da um die Ecke kommt und sagt, hier kommt ein neues Flugzeug mit der A3XX, ich glaube, das war Ende der 90er der Fall, dann finden Marktforschungen statt und dann, irgendwann informiert man Menschen darüber, auch an Flughäfen, hier kommt ein neues Flugzeug. Wie viel Vorlauf brauchen Sie, um da dann eben die Infrastruktur hinzustellen, inklusive Planung, Beschaffung, bis es denn da steht?
Ja, weil ich meine, wir müssen ja da sehen, der A380 ist ein Sonderfall gewesen. Also das ist ja jetzt, wenn wir sagen, 7 bis 10 Jahre Entwicklungszeit, finde ich eine ambitionierte Annahme. Wenn ich mir überlege, wie lange wir jetzt auf den A321 XLR warten. Aber wenn der dann kommt, hat das ja nicht so starke infrastrukturelle Auswirkungen. Also wir bauen ja das Gate nicht deswegen um oder so. Das heißt, es ist das Flugzeugmuster, das ist immer mal wieder, dass es sozusagen vor allem prozessual Veränderungen dann braucht. Aber dass es wirklich in die Infrastruktur dann so massiv eingreift. Die großen Flugzeuge, die brauchen breitere Rollwege. Das muss man einfach dann wissen, welche Rollwege, also die sozusagen vom Gebäude von mir oder von der Abstellposition zur Start- und Landebahn, sind die breit genug? Wie kann der rollen? Also das muss man sich halt genauer angucken. Aber das Gebäude ist in der Regel nicht betroffen. Anpassungen am Gebäude, weil es andere sonstige Anforderungen gibt oder man kapazitätserweiternde Maßnahmen machen will, die sind auch immer, damit haben Sie schon recht, die sind schon sehr zeitintensiv und da braucht man einen guten Vorlauf, weil sie genehmigungspflichtig sind, weil man natürlich schauen muss, wie macht man die technische Lösung, wie macht man das tatsächlich und wie kriegt man es finanziert auch. Also das sind dann schon relevante Aspekte. Und da möchte man so eine gewissliche Sicht auch darauf haben, dass sich das dann übermorgen eben wirklich auch gebraucht wird.
Nun sind Sie seit Oktober 21 Vorsitzende der Geschäftsführung. Sie unterschreiben immer Jahresverträge wahrscheinlich über 4, 5 Jahre. Warum ist das eigentlich so? Also auch da, viele Mitarbeiter fragen mich manchmal, warum gibt es da nicht normale Kündigungsfristen? Warum unterschreibt man im Top-Management mal so für 3, 4, 5 Jahre eigentlich?
Weil man halt sozusagen ein anderes Regime hat, wenn man so will. Also die Regelungen sind eben andere, wenn man selber Organ der Gesellschaft ist, als wenn man Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Gesellschaft ist. Und es gibt einfach vom Gesetz vorgesehen, gibt es zeitlich befristete Verträge nur für Geschäftsführung. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die haben ja in der Regel, also es gibt natürlich Ausnahmen, weil das dann spezifische Konstellationen sind, aber haben ja in der Regel haben die unbefristete Verträge und dann gibt es dann einfach die Kündigungsfristen, die im Gesetz vorgesehen, mit den Kündigungsgründen, die im Gesetz vorgesehen sind und so weiter. Bei der Geschäftsführung ist es zwingend so, dass sie eben zeitlich limitiert sind. Und ob das jetzt 2 Jahre sind, 1 Jahr ist, 3 Jahre sind, 5 Jahre sind, was auch immer. Aber sie sind zwingend zeitlich limitiert.
Ist das richtig so? Muss das so sein?
Ich denke mal, dass es, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so philosophisch darüber nachgedacht, sondern ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen, dass wenn man eben sich für so eine Rolle entscheidet, dann weiß man eben auch, dass letztendlich, dass es zeitlich begrenzt ist. Das, denke ich mal, ist vom Prinzip her jetzt nicht verkehrt.
Okay, wunderbar. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, vielleicht gibt es ja noch so 1, 2 Themen, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig jetzt auch in Ihrer aktuellen Position. Nun bin ich ja in Hamburg lebend und bekomme operativ vom BER relativ wenig mit. Also ich bin bei der ILA natürlich gewesen, sind wir uns ja dann auch netterweise über den Weg gelaufen. Gibt es da von Ihrer Seite aus noch 1, 2 Themen, die Sie unbedingt ansprechen möchten? Wo wir sagen, Heinkel, das ist total wichtig, dass wir dahingehend uns auch nochmal hier austauschen über das ein oder andere Thema.
Das ist natürlich jetzt eine schöne Steilvorlage, die Sie mir da bieten. Jetzt könnte ich ja stundenlang anfangen, über meine Lieblingsthemen zu sprechen. Aber es ist mich auch wichtig, dass es sozusagen für Sie passt und dass Sie sagen, ja, das ist jetzt letztendlich sind Aspekte, die interessant sind. Ich würde mal sagen, nach dieser netten Einführung zu Ihrer Frage, ich würde mal sagen, es gibt schon Dinge, die sind insgesamt für den Luftverkehr, und wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass wir beide fasziniert sind und von unserer wunderbaren Branche, die wichtig sind. Und die wichtig sind, damit diese wunderbare Branche eben auch weiterhin ihre Wirkung entfalten kann und ihre Mission erfüllen kann. Und da geht es mir jetzt sehr stark darum, dass natürlich die Gesamtbranche daran arbeitet, emissionsfreies Fliegen zu ermöglichen in Zukunft. Auch natürlich emissionsfreier Flughafenbetrieb, aber das Fliegen steht natürlich ganz, ganz vorne, wenn man sich so eben auch den CO2-Ausstoß und die Verteilung anschaut. Das ist natürlich etwas, woran wir alle gemeinsam intensiv arbeiten. Dafür brauchen wir natürlich auch die Hersteller, von denen wir gerade gesprochen haben. Wir brauchen die Fluggesellschaften, da brauchen wir die Politik, da brauchen wir dann natürlich die natürlich auch die Produzenten von Sustainable Aviation Fuel etc. Das ist das eine, was mir ganz wichtig ist. Das andere ist aber eben auch, dass staatliche Maßnahmen, wie insbesondere, was gerade besonders gerne gemacht wird im Hinblick auf Steuern, dass das eben auch dazu führt, dass Deutschland in einer gewissen Weise abgehängt wird vom Weltmarkt. Und das ist jetzt mal besonders betrüblich für den einzelnen Flughafen, aber noch viel betrüblicher ist es für die Volkswirtschaft. Und das ist etwas, was ich sehr, ja, jetzt kann ich sagen, sorgenvoll, das klingt jetzt so pathetisch, aber das finde ich einfach nach vorne gedacht, finde ich das unglaublich. Und Sie haben darauf angespielt, ich bin sehr viel international unterwegs gewesen und ich habe natürlich überall meine Kontakte und ich werde immer darauf angesprochen, was ist denn bitteschön bei euch los?
Ja.
Ja, und diese Frage, die fällt mir sehr schwer, weil ich möchte eigentlich über andere Dinge sprechen können, als zu erklären, dass offensichtlich unsere Politik nicht den Wert des Luftverkehrs so sieht, wie wir ihn sehen und wie er eben aber auch für den Industriestandort Deutschland ist.
Ja, man ist so eher auf dem Trip unterwegs. Das ist meine persönliche Meinung. Inlandsflüge verbieten, das ist so das höchste Ziel. Das ist auch ein Thema, was ich sehr häufig schon angesprochen habe in anderen Episoden, wo ich mich manchmal frage, also warum feiert sich jemand, der von Hamburg nach München mit der Bahn fährt, dafür? Ich finde das ja toll, aber derjenige hat dann auch wirklich viel Zeit. Also ich weiß ja, wovon ich spreche, weil ich in der Hälfte der Zeit eben von Hamburg nach München fliege, von Haustür zu Haustür wohlgemerkt. Und mit der Bahn eben doppelt so lange brauche. Und das ist so auch ein Thema, was mir viel zu kurz kommt. Also ich freue mich über jeden, der entschleunigt lebt, aber einige Leute haben es auch eilig. Einige Leute wollen schnell von A nach B kommen, um auch ihre Familie schnell wiederzusehen beispielsweise. Und da ist das Flugzeug eben ein wichtiges Transportmittel, auch im Inland. Und ja, da frage ich mich manchmal, warum das so sein muss, warum man immer gegen das Fliegen argumentiert, wenn man doch weiß, dass ja wir eben mit der Luftfahrt, mit dem Flugzeugverkehr global einen minimalen Anteil haben am CO2-Ausstoß. Das hält uns ja nicht davon ab, dennoch uns weiterzuentwickeln. Aber das kommt so ein bisschen zu kurz, finde ich, das Thema. Also deswegen kann ich da nur das doppelt und dreifach unterstreichen, was Sie sagen. Und kleine Ergänzung von meiner Seite noch, Bezug nimmt auf die Entwicklung der Flugzeuge, dann habe ich das Gefühl, dass die Politik manchmal auch falsche zeitliche Horizontvorstellungen hat. Also ich würde mir auch wünschen, dass einiges ganz, ganz schnell geht. Aber wir beide wissen, die Entwicklung eines Flugzeuges und auch die Zulassung bestimmter Produkte und auch innovativer Ideen dauern lange, lange, lange. Und das geht nicht in ein paar Monaten. Also ich weiß nicht, wie Sie auf solche Themen blicken, wenn Politiker unrealistische Vorstellungen haben, was zeitliche Horizonte angeht.
Ach, ich finde es ja immer schön, wenn man ambitioniert unterwegs ist. Aber da wir in dem Gesamtkontext über Nachhaltigkeit sprechen, ist natürlich aus meiner Perspektive auch ist unglaublich wichtig, dass wir Lösungen hier entwickeln, die woanders funktionieren. Das heißt, in der Regel, ich sage immer so blöd, wir fliegen in der Regel nicht vom BER zum BER, auch nicht mehr nach Hamburg, sondern letztendlich müssen wir doch sehen, wie funktioniert Luftverkehr. Und Sie haben schon die 3-5% Anteil angesprochen am CO2-Ausstoß weltweit. Und wenn wir dann überlegen, wie sich bestimmte Regionen entwickeln, wie sich ein Indien entwickelt, und wir glauben doch tatsächlich, dass wir irgendwelche Lösungen hier hinbekommen, die vielleicht für die Kurzstrecke Deutschland funktionieren könnte, aber nicht darüber hinaus eine Lösung wirklich ist für diese Region, für diese Industrien und für diese Standorte, dann wird es nichts nützen. Also wir brauchen sozusagen diese Innovationskraft, die es in Deutschland gibt. Wir brauchen diesen Schub, den wir hier haben und den Wunsch auch, um eben etwas zu entwickeln, was auch nachhaltig ist, an all diesen anderen Standorten, die so relevant sind und die ja auch ihren Anteil haben. Ja, also, und dann denke ich eben von mir aus an in Indien, ich denke aber genauso an Afrika. Es muss doch funktionieren. Es nützt doch sonst nichts. Und dafür braucht es Geld, dafür muss die Branche auch atmen können und darf nicht erstickt werden. Und diese unglaublich spannende Forschung und auch die weit entwickelte Forschung, Sie haben auf die ILA angesprochen, wenn man da rumläuft, da sieht man doch, was da für ein Geist dahinter ist. Der ist doch großartig.
Absolut.
Aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Genau, das ist nicht, weil wir nicht wollen, das ist nicht, weil irgendwie wir nicht klug genug sind oder sonst irgendwas, sondern ja, es braucht Geld, aber es braucht eben auch ein bisschen Zeit, um eben das so auszutüfteln. Und in der Zwischenzeit brauchen wir SAF und auch dafür braucht es Geld.
Genau. So. Und dieses Geld, das brauchen wir teilweise auch, das ist in der Regel Steuergeld, dann machen wir uns nichts vor.
Genau.
Was dann investiert wird, wieder über den Staat oder durch Bundesländer, durch Forschungsprojekte, durch das DLR oder LUFO, gibt es ja verschiedenste Tools. Ne?
Genau. Aber diese Wunderbar. Branche ist es wert, weil es eben Absolut. Tatsächlich ermöglicht, dass dieser wichtige Industriestandort weiterhin mit der Welt verbunden ist und eben eine Lösung eben auch findet, die für die Welt funktioniert.
Auch das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. Frau von Massenbach, wir sind schon gelandet, ganz still und heimlich. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und entschuldige mich für die technischen Komplikationen. Ich kann sie allerdings auch nicht erklären. Wir hatten da ja versucht, da irgendwie die Technik in Gang zu bringen. Keine Ahnung, ich werde mal recherchieren, woran das gelingt. Also vielen Dank für Ihre Flexibilität diesbezüglich. Und bitte herzlich um Ihr Verständnis. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Ich mich auch. Haben Sie vielen Dank. War sehr spannend. Und wie Sie sehen hier am BR, wir sind mega kreativ und können mit allen möglichen Schwierigkeiten, die da so auftreten mögen, können wir sehr, sehr gut umgehen.
Wunderbar. Das nächste Mal bin ich beim Laver Cup in Berlin, gucke dort Tennis. Ich bin ein großer Sportfan.
Ist gut.
Da werde ich allerdings dann auch mit der Bahn anreisen, wahrscheinlich. Und mal gucken, wie sich dann Berlin wieder von seiner schönen Seite zeigen wird, weil Berlin ja auch eine große Sportstadt ist, habe ich gelernt.
Genau. Das ist eine ganz wichtige Sportmetropole mit spannenden nächsten Events auch tatsächlich hier. Freuen wir uns auch.
Und vielleicht bewerben wir uns ja mit Hamburg und Berlin irgendwann mal gemeinsam für Olympia. Aber das ist ein sehr politisches Thema.
Genau.
Da will ich Sie nicht mitquälen.
Doch, darüber ging es gerade auch in Paris. Aber das ist genau da. Ich glaube, die zwei Städte, das wäre doch ein sehr, sehr guter Deal.
Absolut. Ich meine, ich war jetzt gerade sogar vor ein paar Tagen bei den Olympischen Spielen mit meinem Sohn. Bin da spontan 2-3 Tage vor Ort gewesen. Und ich meine, Die spielen Basketball in Lille. Lille, habe ich gelernt, ist 2 Stunden entfernt von Paris. Die spielen, machen ganz, ganz viele Sportarten in anderen Städten. Natürlich findet viel in Paris statt, aber eine Metropolregion, die wir beide gar nicht so kennen, Hamburg, Berlin und alles, was dazwischen liegt und Kiel und Flensburg und all die Sportstätten, Bremen, Hannover, you name it, Schwerin, die könnte man wunderbar als eine Region vermarkten diesbezüglich, meiner Meinung nach. Und das wäre ja auch nachhaltig, wenn man da nicht jedes Stadion neu bauen würde und jede Halle neu bauen würde.
Genau.
Ja, mein Gott, dann fährt man halt zum Handball gucken nach Flensburg und Kiel. Und
ich dachte, da segeln wir. Also ich habe da schon konkrete Ideen. Also da segeln wir natürlich. Aber man kann natürlich auch unter den Linden kann man natürlich auch ein Volleyballfeld aufbauen.
Oh ja.
Oder am Brandenburger Tor. Was machen wir da? Da fällt uns was ein. Am Brandenburger Tor
können. Basketball.
Ja, genau. Also, oder dann eben von mir aus in den Gärten von Potsdam könnte man das Reiten machen. Also, ich glaube, da haben wir uns schön inspirieren lassen, was alles Wunderbares und Nachhaltiges, aber eben auch, dass die jeweiligen Städte eben so schön zur Geltung kommen. Dass man sich da was richtig Tolles eben auch sich inspirieren lässt, von dem Paris es macht.
Auf jeden Fall ganz tolle Bilder, die wir da im Kopf haben.
Genau.
Nochmals, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Frau von Massenbach, und alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
folgt diesem Podcast bei LinkedIn und hört die anderen spannenden Folgen mit Top-Managern vom Airport Hamburg, dem BDLI, der Deutschen Aircraft, Brötje Automation, Heinze Akademie, Autoflug OHB, Hensoldt, der DFS und dem Aircraft Supplier Summit. Viel Spaß beim Hören der anderen Folgen. Mit dem Aerospace Manager Podcast erreichen wir mehr als 10.000 Menschen. Falls ihr Interesse habt, eine Folge aufzunehmen, meldet euch gerne bei Tom Heinkel über LinkedIn. Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium, Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.